Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die Chefin der Grünen begrüßen, denen selbst ihre härtesten Kritiker attestieren, dass sie erstaunlich schnell vom Regierungs- in einen sehr harten Oppositionsmodus gewechselt sind. Mackertum, jede Menge laute Alpha-Männer hat sie bei der Union identifiziert und sagte neulich süffisant über Friedrich Merz, entweder kann er die Realität nicht richtig analysieren, oder er hat die Wähler getäuscht. Beides wäre irritierend. Und schiebt dann noch, und das fand ich besonders schön, eine als Mitleid getarnte Boshaftigkeit hinterher, indem sie sagt, es beunruhigt mich wirklich, dass SPD und CDU jetzt schon schlechter gelaunt sind als die Ampel in ihren schlimmsten Zeiten. Ist das der Grund, wollen wir fragen, warum sie Merz jetzt so genüsslich am Nasenring durch die politische Arena gezogen hat? Herzlich willkommen, Franziska Brandner. Ich freue mich sehr.
Schönen guten Abend.
Ja, das sieht dieser Mann offenbar ähnlich. Einer, der im Berliner Politikbetrieb auch das mitkriegt, was keiner mitkriegen soll. Und der sagt, diese schwarz-rote Koalition hat jetzt einen richtig fetten grünen Anstrich bekommen. Und offenbar versteht er nicht so recht, warum sich Merz darauf eingelassen hat. Denn er sagt, ein Paket, das zu 80% dem entspricht, was die Grünen sowieso immer schon wollten, konnten sie doch in Wahrheit nicht ablehnen. Das hätte man vielleicht auch billiger haben können. Interessant ist, dass es nicht die 500 Milliarden sind, die er kritisch sieht. In Wirklichkeit, glaubt er, ist es diese 1%-Regelung. Das, sagt er, ist der wahre Freifahrtschein für die neue Schuldenrepublik Deutschland. Muss man erklären. Herzlich willkommen, Michael Brücker. Freue mich sehr. Ja, und gleich zu Beginn wollen wir über das sprechen, was aktuell in der Türkei passiert. Und sind dankbar, dass dieser Mann heute unserer Einladung gefolgt ist. Was spielt sich da gerade ab in den Straßen von Istanbul? Den Bürgermeister, den wichtigsten Oppositionsführer einzusperren, sagt er, das ist auch eine klare Botschaft. Denn wenn es den treffen kann, kann es jeden treffen. Selbst das 30 Jahre alte Universitätsdiplom haben sie ihm, glaube ich, entzogen. Und er sagt, das zeigt im Grunde, wie verlumpt der türkische Staat mittlerweile ist. Die Grenze von der Autokratie zur Diktatur ist jetzt überschritten. Was bedeutet das? Das fragen wir einen, der, glaube ich, in genau demselben Knast eingesessen hat, in Isolationshaft, in dem jetzt auch der Istanbuler Bürgermeister sitzt, Deniz Yücel. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Guten Abend, Herr Lang.
Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, welche Konsequenzen all das nicht nur für die Region, sondern auch für uns im Zweifel hat. Islamwissenschaftler, einer der versiertesten deutschen Nahostkenner, der glaubt, dass die Türkei ein echter Schlüsselstaat auch für uns ist. Was dort passiert, sagt er, hat dramatische Auswirkungen auf Syrien, auf Israel, auf Palästina, auf den Nordirak, die Kurdenfrage. Und man darf nicht vergessen, sagt er, dass die Türken auch in Libyen stehen, am Roten Meer stehen und sogar im Sudan und in Somalia mitmischen. Und all das könnte uns auch bald selbst betreffen hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Guido Steinberg. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Deniz Yücel, vielleicht die erste Frage an Sie. Die größten Proteste seit 12 Jahren, würde ich sagen, wenn wir hier diese Bilder sehen und auch sehen, wie hart da die Staatsmacht teilweise vorgeht und allein dieses geballte Auftreten, das wir gleich sehen werden, zeigt, wozu die dann im Zweifel auch in der Lage ist, dieser Staatsapparat. Was ist anders als bei den Protesten vor ein paar Jahren?
Das ist ja schon eine ganze Weile her, dazwischen liegt eine halbe Generation und es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Auch damals ging es nicht allein um den Abriss eines Stadtparks im Zentrum von Istanbul. Auch das wurde zum Symbol. Ich glaube, die wesentlichen Unterschiede sind, auch da spielten junge Leute eine zentrale Rolle. Mhm. Das ist heute wieder so. Aber damals war eine Generation am Start, die erste in der Geschichte der Türkei war, die ohne Angst vor der Polizei aufgewachsen war. Eine Generation, die in den Boomjahren der guten Erdogan-Zeit aufgewachsen war. Mhm. Wirtschaftlicher Boom, politische Liberalisierung und die spürte, dass die Freiheiten, an die man sich gewohnt hatte, dass die jetzt einkassiert werden. Die heutige Generation, wer heute 20 ist, war 12, 13 bei dem Militärputsch, bei dem Putschversuch und Ausnahmezustand. Die kennen nur Krise, die kennen nur Repressionsapparat. Also vor 12, 13 Jahren spielte eine der Sachen, die eine Rolle spielte, war zum Beispiel
Alkohol. Ne?
Alkohol.
Ja,
genau. Alkoholverbote, Schanklizenzen entzogen, Ertrinken in der Öffentlichkeit verboten. Heute würde niemand mehr wegen dem Entzug von Schanklizenzen auf die Straße gehen, weil das können sich die meisten Leute gar nicht mehr leisten.
Weil die wirtschaftliche Situation.
Natürlich,
so
heute geht es, sozusagen damals ging es sehr viel mehr um Freiheit. Es ging um individuelle Freiheitsrechte, es ging um kollektive Rechte von Frauen, von Aleviten. Mhm. Heute geht es sehr viel mehr, um das so mal plakativ zu sagen, heute geht es viel mehr um Brot als um Freiheit.
Um das einmal kurz einzuordnen, die wirtschaftliche Situation in der Türkei ist ja schon seit einigen Jahren sehr, sehr schwierig. Ich habe heute aktuell gerade noch mal nachgeguckt, Inflationsrate irgendwo bei 40%. Und dazu gab es den Hinweis, ist sie im Moment recht niedrig.
Ja, das hat in den letzten anderthalb Jahren mit dem neuen Finanzminister Mehmet Şimşek, den Erdogan wieder zurückgeholt hat, der ja in Ungnade gefallen war, hat sich die Lage ein bisschen stabilisiert. Letzte Woche nach der Festnahme von İmamoğlu und seinen Mitstreitern, das darf man ja auch nicht vergessen, sind mit ihm 50 Leute, ungefähr 50 weitere Bezirksbürgermeister, seine engen Mitarbeiter sitzen jetzt auch im Gefängnis. Und als die Festnahme begann, hat die türkische Zentralbank mindestens 10 Milliarden Dollar auf den Markt geworfen, um die türkische Lira zu stabilisieren. Soll sie seither auch weiter fortführen und ob sie das, wie lange sie das so fortsetzen kann oder ob jetzt nicht der nächste große Crash bevorsteht, das werden wir sehen.
Wenn wir diesen Mann da im Hintergrund sehen, welche Rolle spielt er? Warum ist er so wichtig? Was sind die Vorwürfe? Warum reagiert jemand wie Erdogan da so hart?
Also die Vorwürfe sind wirklich lachhaft. Die Vorwürfe sind Korruptionsvorwürfe, das im Munde eines Regimes, das selber wirklich, das ist ein mafiöses Regime, das Erdogan da installiert hat. Mhm. Vor 12 Jahren, als Korruptionsvorwürfe gegen ihn, gegen seine Leute laut wurden, hat er sein Hausimam hatte eine Fatwa erstellen lassen, dass Korruption ja nicht Diebstahl sei. Und dass dieses...
Eine religiöse Fatwa.
Das war,
ein Dekret, eine Botschaft, eine Regel, ja, wenn man so will.
Sein Hausimam hat das, schreibt in der Zeitung, der hat das in der Zeitung geschrieben, Korruption ist nicht Diebstahl. Und dass dieses durch und durch korrupte Regime heute ein Oppositionspolitiker der Korruption beschuldigt, ist das eine. Das zweite ist die Vorwürfe selbst. Auch die Haftbegründung stützt sich allein auf die Aussagen anonymer Zeugen, die ihrerseits auch keine Beweise, keine belastenden Beweise oder sowas vorlegen, sondern die nur berichten, ich habe gehört das, mir wurde zugetragen das jenes, ich könnte mir vorstellen das. Also diese Vorwürfe sind nicht nur konstruiert, sie sind auch wirklich erbärmlich, lausig, schlecht konstruiert. Das Besondere an Ekrem İmamoğlu ist, er ist der einzige Politiker der Türkei, der es geschafft hat, Erdogan gleich dreimal zu schlagen. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2019 in Istanbul, wo er mit knappem Vorsprung...
12.000 Stimmen damals, glaube ich, ne?
Wenig. Gegen seinen AKP-Widersacher, wobei natürlich Istanbul war auch immer Chefsache, also er hat auch immer gegen Erdogan kandidiert. Die erste war ein knapper Sieg. Erdogan hat die Wahl annullieren lassen, so dass İmamoğlu aus 12.000, 13.000 Stimmen Unterschied 800.000 gemacht hat. Er hat letztes Jahr diesen Sieg verteidigt. Wow. Und er ist der Einzige, also das ist noch keinem gelungen. Und er ist jemand, der, die CHP ist eine komplizierte Partei. Es ist eine Mitte-Links-Partei, hat einen sozialistischen Flügel, die Aleviten wählen fast geschlossen, die CHP.
Ist die Partei von Atatürk.
Das ist aber auch die Partei von Atatürk. Aha. Sie hat auch so eine etatistische Tradition. Zugleich hat die CHP einen kleinen Teil des Erbes der ehemaligen Mitte-Rechts-Parteien, die ja weggebrochen sind. Ein Großteil dieser Wählerschaft ist zur AKP gegangen. Ein kleinerer Teil ist bei der CHP geblieben, dieses städtische Bürgertum, das säkulare Bürgertum. Ich glaube, es gibt keine Mitgliedspartei der Sozialistischen Internationalen, die so viel von Managern und Unternehmern gewählt wird wie die CHP. Und dann kommt noch hinzu, dass er wählbar ist für Leute, die auch ganz verschiedene Milieus, also auf der einen Seite für Nationalisten, er kommt selber auch aus der Schwarzmeerregion, konservativ, nationalistisch, er ist wählbar für fromme Leute und auf der anderen Seite das ganz sozusagen entgegengesetzt, er ist für die Kurden wählbar. Und er ist eine Gefahr für Erdogan und allein deshalb, nur deshalb und nicht wegen irgendwelchen Korruptionsermittlungen, die gibt es nicht, die gab es nicht von sich aus, sondern es gab den politischen Willen, ihn auszuschalten und dafür wurden dann diese Ermittlungen angestrengt und man hat ihm irgendwas angedichtet. Er sitzt einzig deshalb im Gefängnis, weil Erdogan in ihm eine große Gefahr sieht.
Und dann entzieht man auch das Universitätsdiplom, das 30 Jahre alte und so weiter. Sie haben diesen Begriff benutzt, zerlumpt oder verlumpte, dieser verlumpte Staat, weil sozusagen alles mittlerweile auf Linie ist, weil alles irgendwie nach...
Natürlich, also die Universität
in von
Istanbul
Erdogan funktioniert.
Die Universität Istanbul ist,
all diese Dinge.
Die Universität Istanbul ist, wenn man die Vorgeschichte mitnimmt, reicht die in byzantinische Zeit zurück, in osmanische Zeit. Und dass selbst so eine ehrwürdige oder ehemals ehrwürdige Institution von internationalem Renommee sich einfach so zum Handlanger machen lässt, von der Justiz ganz zu schweigen. Mhm. Das ist eine Verlumpung des Staates und seiner Einrichtungen, von der sich die Türkei lange Zeit, auch eine Türkei nach Erdogan, das wird dauern, um die Trümmer dieses Regimes zu beseitigen. Aber noch ein Wort zu İmamoğlu würde ich gerne sagen. Was dem Regime halt nicht gelungen ist, Das war offensichtlich geplant, nach seiner Verhaftung ihn auch abzusetzen, so wie das, wie man das seit Jahren in den kurdischen Gebieten praktiziert, wo gewählte Bürgermeister abgesetzt werden, durch Zwangsverwalter ersetzt werden. Das war hier auch geplant. Es war sogar geplant, dafür gibt es ernstzunehmende Indizien, die Partei Atatürks, die größte Oppositionspartei des Landes, unter Zwangsverwaltung zu stellen. Das ist so irrwitzig, das wäre selbst für die Türkei ein Novum gewesen. Und das wurde verhindert. Und ich glaube, dass das verhindert wurde, dass man vor diesem Schritt zumindest für den Moment zurückschreckt. Heute hat das Stadtparlament einen neuen Bürgermeister gewählt, anstatt eines Verwalters, den das Innenministerium eingesetzt hat. Das ist ein Erfolg dieser Proteste, und zwar nicht nur der Menge, nicht nur die Zahl der Leute, die in Istanbul, in Ankara, in Izmir auf der Straße waren, sondern auch in der Breite, also auch in Rize, der Heimatregion Tayyip Erdogans, oder in Konya, der Wiege des politischen Islams in der Türkei.
Bilder hier, ne?
Das ist auch die Breite, also ist auch die Breite dieses Protestes, die Erdogan für den Moment jedenfalls davon hat abschrecken lassen, dann auch ist, also auch die nächsten Schritte zu machen und Istanbul unter Zwangsverwaltung zu stehen. Wobei, wie gesagt, für die jungen Leute, aber auch für viele, die in der Provinz woanders auf die Straße gehen, ist Imamoğlu nur zum Symbol geworden. Ein Symbol für ein besseres Leben in einer besseren Türkei. Sie sind jetzt nicht alle Anhänger notwendig von Imamoğlu, sondern sie protestieren, die Leute protestieren, gerade die Jungen, die protestieren für ihre eigene Zukunft.
Guido Steinberg sagt, die türkische Regierung hat schlicht und ergreifend die Mittel, solche Proteste brutal niederzuschlagen.
Ja, wenn das denn notwendig sein sollte, dann wird das wahrscheinlich auch geschehen. Wir sehen allerdings in den letzten Tagen so eine gewisse Ambivalenz der Sicherheitskräfte. Sie lassen trotz des bestehenden Verbots oder der bestehenden Verbote sehr viele Demonstrationen zu. Möglicherweise aus Sorge, dass bei einer entsprechend harten oder brutalen Reaktion diese Proteste noch einmal anwachsen könnten. Und zwar wie eben vor jetzt gut einem Jahrzehnt schon geschehen. Das ist insgesamt aus meiner Sicht ein ganz gutes Zeichen. Das Problem ist aus meiner Sicht gleichzeitig, dass so die Schranken für die Sicherheitskräfte, wenn sie nicht von der eigenen Regierung kommen, nicht mehr so hoch sind wie noch vor gut einem Jahrzehnt. Wir haben es mit einem System haben es mit einem System zu tun, das jetzt schon sehr sehr viel länger an der Macht ist, das sehr viel autokratischer geworden ist, vor allem seit 2014, also seit dem Amtsantritt Erdogans als Präsident und dann nach dem Putsch von 2016. Ich befürchte schon, dass wenn die Notwendigkeit entstehen sollte, dass das Regime dann auch mit größerer Gewalt zuschlagen kann.
Wobei ich stimme Ihnen zu, ich glaube, ich würde nur nicht mit dem Wort Notwendigkeit arbeiten. Ich glaube, das ist ein Kalkül, das da passiert. Sind die Kosten höher als der Nutzen?
Als der Gewinn.
Als der Gewinn. Und darin entscheidet sich das. Und ich finde, die JP hat gestern, hat der JP-Vorsitzende Özgür Özel, der jetzt eine Woche vor diesem Rathaus verbracht hat, der hat in diesem Rathaus auch gewohnt, das wirklich verteidigt haben, mit sind hunderttausenden Menschen draußen. Er hat gestern verkündigt, dass sie die Demonstration vor dem Istanbuler Rathaus, das ist gestern jetzt die letzte war, am Samstag wollen sie eine große Kundgebung im anatolischen Teil Istanbuls machen, ab nächster Woche dann in verschiedenen Gebieten der Türkei. Also dass sie an der Stelle ein bisschen, nur ein bisschen, sozusagen auch von ihrer Seite die Spannung zurücknehmen und die Leute auch mal durchatmen lassen, um dann auch mit den Protesten weiterzumachen. Das halte ich für einen klugen Schritt, weil in den letzten Tagen zuletzt wurden die Teilnehmer weniger. Und wir haben diese Bilder mit von Wasserwerfern, Tränengas, Gummigeschossen. Das war ja nicht auf der Kundgebung selber. Die haben bislang immer nur am Rand der Kundgebung. In Istanbul gab es diese Zusammenstöße oder die Polizei hat Kundgebungsteilnehmer attackiert auf dem Nachhauseweg. Aber diese große Menschenmenge wurde noch nicht attackiert. Und ich glaube, das ist ein kluger Schritt zu sagen, okay, bevor sich das zerfleddert und dann die Polizei irgendwann mit aller Gewalt reingeht, gehen wir hier einen Schritt zurück.
Ich habe das eingangs gesagt, auch wenn man diese Bilder sieht, ganze Kolonne von weißen Autos, in dem Fall von so kleinen VW-Bussen tatsächlich, vielleicht können wir die einmal kurz zuspielen, dann auf dem Weg ins Gefängnis. Es ist exakt das Gefängnis, Herr Yücel, in dem Sie auch eingesessen haben. Und ich erinnere mich an das Gespräch, das wir damals geführt haben. Sie sagten, das muss man sich als sehr weitläufigen Komplex vorstellen. Ich glaube, ausgelegt für 12.000 Menschen sowas.
12.000 Leute, das ist Silivri, das ist der größte Gefängniskomplex Europas. Es ist nicht das einzige Gefängnis in der Umgebung von Istanbul, aber das hier ist das größte Gefängniskomplex Europas, bestehend aus inzwischen 10 Haftanstalten. Nummer 9 liegt ganz weit hinten. Das ist die kleinste Anstalt. Das liegt ganz am Rand. Das ist die kleinste und das ist auch das einzige Hochsicherheitsgefängnis auf diesem Areal. Da war ich auch. Da ist Ekrem İmamoğlu. Die Wärter, zumal als ich da war, sprachen auch gerne davon, das sei das VIP-Gefängnis, sagten sie mit einem gewissen Stolz. Und tatsächlich so alle, fast alle, die kurdischen Politiker, von denen sind nur einige da. Selahattin Demirtas, der seit jetzt fast 9 Jahren im Gefängnis sitzt, den haben sie nach Edirne an die Grenze zu Bulgarien und Griechenland geschleppt. 1600 Kilometer von Diyarbakir entfernt, wo seine Familie lebt. Also um das nochmal zusätzlich Schikane. Aber abgesehen von den kurdischen Politikern, alle politischen Gefangenen der letzten Jahre, die ihnen einfallen, saßen alle in Silivri Nummer 9. Da sitzt jetzt auch İmamoğlu.
Und was auffällig ist, Frau Brandner, die deutsche Politik, vielleicht ist das nur mein Eindruck, ist sehr leise.
Ich gebe Ihnen recht, dass ich zum Beispiel von Friedrich Merz
keinen Satz
bis jetzt dazu gehört habe.
Scholz war, glaube ich, besorgt. Immerhin. Hat die Außenministerin irgendwas gesagt dazu?
Sie hat sich dazu geäußert und hat auch klar das kritisiert. Und wir haben uns klar auch an die Seite der Zivilgesellschaft gestellt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie viel Mut gerade in der Türkei gezeigt wird von Türkinnen und Türken, die trotz der Verhaftungswellen trotzdem auf die Straße gehen und haben auch klar die Freilassung von ihm gefordert. Weil ich glaube, das ist das, was man fordern muss, dass es eben eine Möglichkeit gibt, für ihn weiter politisch tätig zu sein. Und dass man hier auch immer wieder klar zeigt, dass es jetzt so ein starker Rückschritt oder noch ein weiterer Schritt im Abbau der Demokratie in der Türkei. Man weiß gar nicht, was davon noch übrig ist. Und wir in Deutschland auch hier klar dieses Zeichen setzen müssen. Es betrifft ja übrigens auch viele Deutsche mit auch türkischen Wurzeln, die sich auch gerade darum sorgen, was in ihrem Heimatland passiert.
Es gibt ja diesen Satz von Erdogan selber, glaube ich, für uns ist die Demokratie eine Straßenbahn. Wenn wir am Ziel sind, steigen wir aus. Das fand ich ein bemerkenswertes Bild.
Aber ich finde, wissen Sie, Frau Brandner, mit den Sorgen, das ist so etwas, das geht bei denen hier rein, da raus. Also Sorgen zu äußern, das ist nicht wenig. Das hat heute Marco Rubio endlich, der US-Außenminister, nachdem der sein Sprecher vor einer Woche zu erkennen gegeben hatte, dass man sich nicht einmischen werde, aber wirklich Sorgen zu äußern, das ist, finde ich, zu wenig.
Nee, natürlich ich habe gesagt, dass es Deutsche sorgt, was passiert in der Türkei. Ich habe klar gesagt, wir verurteilen das, wir fordern die Freilassung und stehen an der Seite der Zivilgesellschaft, der Menschen in der Türkei, die bereit sind, wirklich, ich finde das beeindruckend, wie viele Menschen in den Straßen in der gesamten Türkei gerade bereit sind, ja wirklich ein großes persönliches Risiko einzugehen.
Es gab, wenn ich noch einmal aus meiner Geschichte etwas erzählen darf, es gab einen Moment, der die türkische Regierung wirklich, das hat den Weg getan. Das war der Moment, da saß ich im Gefängnis, da saß Peter Steutner, Michal Ertolo, wir saßen im Gefängnis, viele andere Journalisten, Oppositionspolitiker, und dann traf dieser Furor des Regimes, streifte irgendwann BASF und Daimler. Und dann ist der damalige Außenminister Sigmar Gabriel, es war im Sommer, hat seinen Urlaub unterbrochen, ist nach Berlin zurückgekommen, hat im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin eine Neuausrichtung der Türkei-Politik verkündet. Und ein Satz, was er gesagt hat, war, die Bundesregierung kann deutsche Unternehmen nicht zu Investitionen in der Türkei aufmuntern. Und das ist etwas, das ist den Türken super wichtig, diesen Schein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren, nicht für sie, für mich, für die Öffentlichkeit, mit Blick auf ausländische Investoren. Und ich würde mir wünschen, dass die nächste Bundesregierung, wer auch immer Außenminister wird oder Außenministerin, genau diesen Punkt macht, weil dieser Punkt ist etwas, das tut den tausendmal mehr weh als irgendwelche Sorgen. Und etwas, was jede Bürgerin, jeder Bürger auch Deutschlands auch machen kann oder Europas. Ich will niemanden vorschreiben, wie er sein Leben führen soll und wo er seinen Urlaub verbringt. Aber ich glaube, Kroatien ist auch ganz schön oder Italien oder Griechenland. Griechenland ist toll.
So. Sehr guter Punkt. Ich finde zwei Dinge, die man in diesen Wochen ja sofort einem in den Kopf springen. Erstens, das ist echt eine Zeit der Autokraten gerade. Die spüren offenbar an allen Stellen, dass sie was machen können, dass sie was tun können, dass sie eigentlich ihre Ideologie, so gefährlich sie auch ist, sie ausspielen können. Und da muss man jetzt einschreiten. Und dass Merz nichts sagt, ist erstmal aus meiner Sicht strategisch klug, weil er muss erstmal gewählt werden, er muss erstmal zum Bundeskanzler gewählt werden, muss sich dann das allerdings sehr schnell vornehmen, dieses Thema. Denn wir haben harte, handfeste Interessen die wir gerade mit der Türkei machen müssen. Von Syrien bis hin zu einem neuen EU-Türkei-Pakt, der in den Arbeitsgruppenpapieren drinsteht, der dringend gemacht werden muss. Wenn der die Tore aufmacht, haben wir erneute Probleme. Er hat aber auch wunde Punkte.
Migration, ja,
das Migration ist ein Thema, Syrien ist ein Thema, NATO ist natürlich ein NATO-Mitgliedsland. Wir haben gerade gemeinsame Interessen. Und wo Erdogan doch immer gezuckt hat, Herr Yücel hat es angesprochen, ist Tourismus und Wirtschaft, ist aber auch Visaerleichterung, ist der Austausch zwischen den Türken und die dort leben und den Türken hier. Da kann man sehr schnell mit Punkten, glaube ich, auch Erdogan treffen. Und das muss diese Regierung sehr schnell auf die Tagesordnung nehmen, wenn sie dann da ist.
Aber Sie haben ja recht, das hängt viel, die Hermes-Bürgschaften, das ist ja das, worüber wir sprechen. Das ist die Möglichkeit für den deutschen Staat, Investitionen im anderen Land
abzusichern.
Ne? Genau. Und das hängt immer davon ab, wie rechtsstaatlich sicher oder unsicher ein anderes Land ist. Und da kann man natürlich sehr großen Einfluss nehmen, indem man sagt, liebe deutsche Unternehmen, in der Türkei herrscht offensichtlich gar kein Rechtsstaat mehr.
Ihr seid
mehr.
Im Zweifel nicht mehr abgesichert.
Und dann investieren die auch nicht mehr. Ne? Das und dann ist wird das Investieren teurer zumindest. Genau. Und das ist einer der Hebel, die das Wirtschaftsministerium eindeutig hat. Und der nächste Wirtschaftsminister oder Wirtschaftsministerin kann das nutzen. Und was ich richtig finde, Herr Brücker, was Sie gerade gesagt haben, offensichtlich sehen wir ja gerade, dass das Verhalten von Trump und dass alles geht, auch andere ermutigt, entsprechend zu handeln. Und das ist der gefährliche Zeitpunkt, in dem wir gerade leben, dass wir sehen, es gibt Nachahmer. Jeder fühlt sich jetzt gerade ermächtigt, auch die Demokratie eigentlich abzuschaffen. Mhm. Und deswegen halte ich es auch für so einen zentralen Moment, dass die nächste Regierung hier wirklich sehr deutlich ist, damit die Nachahmer in unserem europäischen Nachbarschaftsraum nicht noch mehr werden.
Und das mit der Opposition zusammen. Auch das sind ja Themen, die man nationalstaatlich dann wirklich auch kommunizieren sollte.
Genau. Herr Steinberg, viele Dinge sind gerade gefallen. NATO ist gefallen. Die Frage, wie verlässlich ist eigentlich so ein NATO-Partner? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Putin wird das jetzt mal testen in Estland, das berühmte Narva-Szenario, ja? Würde dann tatsächlich Erdogan mit dieser zweitstärksten Armee innerhalb der NATO, muss man sich mal klar machen, gigantische Drohnenproduktion. Türken sind weltweit führend in der Herstellung von Drohnen. Das, oder? So habe ich das verstanden.
Also spielen da eine Rolle. Ja, numerisch sind sie stark, qualitativ nicht so sehr.
So, okay. Nichtsdestoweniger, würden die dann helfen? Wären die ein verlässlicher Partner? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage, was ist das überhaupt für ein Partner, mit dem wir es da jetzt zu tun haben? Michael Brücker, der neben Ihnen sitzt, sagt, in Wahrheit sind wir im Moment mehr auf die Türken angewiesen als auf Russland und Amerika.
Ja, das kann man so sehen. Aber ich glaube, es ist zunächst einmal ein generelles Problem. Wir leben ja wirklich in einem Zeitalter des autoritären Populismus. Und wir müssen jetzt gerade erleben, dass für uns drei, vielleicht vier mehr oder weniger wichtige Staaten in diese Richtung abrutschen. Wir sehen die USA, wir sehen die Türkei, Israel. Vielleicht kann man Saudi-Arabien auch noch dazu zählen. Das sind alles Staaten, die uns mit ihrer neuen außenpolitischen Orientierung, die mit diesem autoritären Populismus oder populistischen Autoritarismus
Dominanz,
verbunden ist.
Ne, da geht es um Dominanz.
Ja,
um
harte aber die uns ganz, ganz große Probleme verursachen. Und wenn man sich die Türkei anschaut, dann ist die gegenwärtige Situation, in der wir uns gegenüber, also als Deutsche, als Europäer, als NATO-Verbündete gegenüber der Türkei befinden, keine neue. Wir sehen schon seit mindestens 10 Jahren, dass wir es da mit einem NATO-Partner zu tun haben, der einerseits gerne von dieser kollektiven Sicherheit profitieren will, der möchte verteidigt werden von den Europäern, von den Amerikanern. Das ist ein Partner, der möchte auch die ganzen Waffen haben, die damit mit verbunden sind. F-16 war das letzte Thema, davor waren es die F-35 und so weiter. Aber gleichzeitig ist das ein Staat, der so tut, als wäre er gar kein NATO-Partner. Zuletzt haben wir das gesehen an der doch sehr großen Ambivalenz im Russland-Ukraine-Krieg der Türkei. Wir sehen es aber auch in der Region
Hamas,
immer wieder.
Hamas ist auch so ein Stichwort, genau.
Und Hamas ist noch mal ein anderes Thema.
Aber gut, Ukraine, Russland ist interessant, ne?
Ja,
beide Bälle sozusagen gleichermaßen in der Luft, ne?
Genau, das ist so ein bisschen wie Katar in groß. Ja, wir möchten gerne von den Amerikanern verteidigt werden. Wir möchten die Waffen haben. Auch Katar ist ein Major Non-NATO Ally der USA. Also das Größte, was man als Verbündeter erreichen kann, wenn man denn nicht in die NATO aufgenommen werden kann. Genau das macht die Türkei. Sie folgen diesem Modell Katar. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass im Konfliktfall im Baltikum, und das ist ein Konfliktfall, der sehr, sehr realistisch ist, wir auf die Türkei nicht zählen können.
Ich meine, diese Karte hier, Herr Stammer, können Sie die mal erklären?
Ja, also, naja, das zeigt, wo die Türkei so überall in den letzten Jahren aktiv geworden ist. In Libyen hat die Türkei 2020 den Bürgerkrieg zumindest mal in eine Pattsituation gebracht. Im Sudan feiert die Türkei gerade mit ihren Drohnen große Erfolge. Da hat sie sich auf die Seite des Militärs gestellt. Im Irak ist die Türkei vor allem im Norden ein Akteur. Es ist fast eine Schutzmacht der irakischen Kurden. Katar ist ein ganz wichtiger Verbündeter, seit über 10 Jahren in der Förderung von Islamisten in der gesamten Region, in der Förderung der Hamas finanziell und mit anderen Mitteln.
Das heißt, die Türkei finanziert auch die Hamas?
Die Türkei?
Ja.
Ja, ein Großteil der Finanzierung der Hamas läuft über die Türkei. Das sind vor allem die Endpunkte von Finanzierungsnetzwerken, die wir weltweit beobachten können. Das sind Mitglieder der Muslimbruderschaft, Sympathisanten der Muslimbruderschaft in Europa, in der westlichen Welt, die ihr Geld in die Türkei schicken, wo die Hamas auch in großem Stile investiert hat. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, weil die Hamas ja nun seit 2017 wieder vermehrt von Iran unterstützt wurde. Aber ganz stabil ist die Unterstützung durch die Türkei, die ja auch in der Rhetorik des Präsidenten den Niederschlag findet. Aber das wirklich Wichtige an dieser Karte ist tatsächlich die letzte Entwicklung, nämlich Syrien. Weil das die gesamte Regionalpolitik auf den Kopf stellt. Wir reden ja in der Regel davon, dass nun die Israelis in Grenzgebiete einmarschiert sind, dass die Iraner eine große Niederlage erlitten haben. Aber das wirklich Wichtige für die Regionalmächte, für Israel, für Saudi-Arabien, für Katar, ist, dass jetzt ein ehemaliger Verbündeter Irans ein türkischer Klient ist. Die neuen Herrscher in Damaskus, die sind für einige Jahre durch die Türkei beschützt worden. Sie haben ja diese kleine Provinz Idlib kontrolliert. Da standen türkische Soldaten. Da kann man bis heute in türkischer Lira bezahlen. Da wird mittlerweile auch ganz gut türkisch gesprochen. Und mit der Machtübernahme der HTS in Damaskus besteht jetzt die Gefahr oder die Möglichkeit, dass Syrien ein türkischer Klientenstaat wird. Und weil eben die Türkei so ausgesprochen Israel feindlich und so Hamas-freundlich ist, sorgt sich Israel. In Israel diskutieren zumindest die etwas konservativeren Teile des Establishments über die Frage eines künftigen Konflikts mit der Türkei. Saudi-Arabien versucht mit allen Mitteln mittlerweile nicht mehr nur Iran aus der Region rauszuhalten, sondern vor allem den türkischen Einfluss in Syrien zu beschneiden. Aber insgesamt sind das bisher Versuche, die noch in den Kinderschuhen stecken. Wir sehen, die Türkei ist Regionalmacht im östlichen Mittelmeer, am Horn von Afrika, im Roten Meer, hat einen Stützpunkt in Katar. Und dann kommt diese sehr kluge Politik, zumindest aus Sicht der Nicht-Europäer, diese sehr kluge Politik gegenüber Russland und der Ukraine. Die Türkei läuft nicht Gefahr, von Russland angegriffen zu werden. Die Europäer eben doch.
Weil Sie sagen, Sie sagen, das ist zumindest konsistent. Das muss man nicht teilen, das muss man nicht gut finden, aber es ist eine klare Linie, eine klare Strategie.
Und zwar eine, die wirklich seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gefahren wird. Man kann das in aller Deutlichkeit beobachten, so etwa seit 2013, 2014. Das hat ganz klein angefangen. Da hat die Türkei zusammen mit Katar so ein kleines Lager in der Nahostpolitik gebildet. Die haben zusammen die Hamas unterstützt, die Muslimbruderschaft in Ägypten, die Islamisten in Libyen oder auch in Tunesien. Und Das war das kleinste Lager in der Regionalpolitik. Wir hatten auf der einen Seite die Saudis und die Israelis, ganz mächtig mit amerikanischer Unterstützung, wenn auch nicht zusammen. Auf der anderen Seite diese große Achse des Widerstands der Iraner und dann dieses kleine Lager. Und dieses kleine Lager, Türkei und Katar, die sind im Moment die Sieger dieser der Unruhen der letzten Jahre.
Wenn man nochmal diese Karte sich anschaut, so, oben links irgendwo ist Deutschland, ja, links gibt's ja, und oben in der Geografie nicht so richtig, aber sag mal, eher weiter nördlich. Welche Auswirkungen kann all das auf uns haben?
Wir waren ja eben schon bei der neuen Regierung. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir laute Töne von Friedrich Merz hören werden bei dem Thema. Wir sehen ja ganz deutlich, dass zumindest die Kanzlerpartei, Parteien, CDU und CSU, zwei Prioritäten haben. Das ist einmal die äußere, die militärische Sicherheit, und zweitens Migration. Mag man von halten, was man will, aber das sind die Prioritäten. Und bei beiden Themen ist die nächste Regierung ganz stark auf die Türkei angewiesen. Wir sehen das im neuen Weißbuch der Europäischen Union. Da war sogar eine intensive Zusammenarbeit mit der Türkei im Rüstungssektor angedeutet. Das macht auch durchaus Sinn. Sie haben es eben gesagt, die Türkei ist bei den technisch etwas weniger anspruchsvollen Drohnen durchaus führend. Das würde Sinn machen, wenn jetzt Europa sich wirklich militärisch relativ schnell auf eine Bedrohung aus Russland einstellen will, dann macht eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Türkei nicht nur Sinn, sie ist sogar zwingend. Und beim Thema Migration, Sie haben es eben schon gesagt, Herr Bröcker, Sie haben es gesagt, da steht natürlich ein neues Abkommen an. Da die Europäische Union nicht in der Lage oder nicht bereit ist, ihre Außengrenzen wirksam zu schützen, muss sie das durch solche Abkommen machen.
Mhm. Michael Brücke hat mal noch kurz gefragt. Ich meine, die deutsche Außenpolitik oder auch die europäische wirkt da immer ziemlich hilflos. Also wir sehen das, wir sehen diese Entwicklungen, auch wenn man sich das Verhältnis zu Russland, weil wir gerade Putin da hinten sehen. Ich meine, wir hatten 2007 Münchner Sicherheitskonferenz, eine sehr klare Ansage. Wir hatten vorher schon Tschetschenien, Grozny, dann kommt 2008, kommt Georgien, dann geht's weiter, dann kommt am Ende 2014 kommt die Krim, 2015, dann fangen wir dann mit Nord Stream 2. Und dann geht das immer weiter. Seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahren, gibt's faktisch einen Krieg in der Ukraine. Und wir denken immer, lass uns Geschäfte machen, lass uns weitermachen, lass uns dieses Gas kaufen, wird schon irgendwie gut gehen, und wachen jetzt in einer Welt auf, wo man sagt, ach Mensch, da brauchen wir jetzt aber dringend eine Zeitenwende. Das ist jetzt auch wieder 3 Jahre her. Das war damals ein großer Begriff. Aber heute ist die deutsche Bundeswehr, habe ich die Zahl falsch im Kopf, um 2000 Mann kleiner als zu dem Zeitpunkt, als das Wort Zeitenwende gefallen ist.
Genau,
also
richtig.
Ich sag mal so, wir haben es gesagt, aber so, haben wir auch verstanden, was wir meinen?
Ich glaube, der Bundeskanzler, wenn er Friedrich Merz dann heißt, in ein paar Wochen muss der außenpolitischste, europapolitischste Kanzler vielleicht seit Willy Brandt werden, und zwar zwingen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt schon weiß. Weil wenn er das wüsste, müsste er Strukturen natürlich auch in der Regierung schaffen. Und die sehe ich jetzt gerade bei diesen Arbeitsgruppensitzungen, bei den Verhandlungen nicht wirklich, wo eine klare Struktur, eine Strategie in der Innenpolitik fest vereinbart wird mit einem starken Vizekanzler, mit einem starken Außenminister. Weil Friedrich Merz wird sich mehr denn je in seiner Arbeitszeit, die auch für ihn begrenzt ist, um diese Konflikte kümmern. Und man kann über Gerhard Schröder und Angela Merkel ja sagen, was man will. Aber dass die Türkei eine Regionalmacht ist, ein wichtiger Akteur, dass wir dieses Land brauchen, dass wir selbst mit einem Erdogan umgehen müssen, wussten beide in unterschiedlichen Fällen. Kann man diskutieren. Der hat gedauert, aber ich habe bei Friedrich Merz, der ein Transatlantiker ist, der ein Europäer ist, zu diesen Themen Regionalität, Nahosten, habe ich relativ wenig bisher gehört. Er muss sich da ganz schnell einarbeiten.
Was mir eher Sorgen macht, ist, dass wir in der CDU ja gerade wieder die alten Moskau-Connection sich wiederbeleben sehen. Also, dass wir die Politiker haben, die sagen, ach, können wir jetzt nicht mal wieder Gas aus Russland importieren? Können wir nicht doch wieder Nord Stream 2 aufmachen? Das ist ja eher gerade die Stimmungslage, wo ich immer denke, meine Güte, habt ihr es immer noch nicht verstanden, was gerade jetzt Phase ist? Ja, habt ihr noch nicht verstanden, dass wir nicht wieder jetzt die nächste Kriegskasse für Putin finanzieren können? Und ich gebe Ihnen recht, Herr Brücker, wenn man sich anschaut, diese ideologische Verbrüderung von Putin, von Trump in dieser Verachtung alles Schwachen und dieses Politikmittel der Gewalt und der Menschenverachtung, das ist ja irre, was dort gerade passiert. Und deswegen muss diese nächste Regierung einen nächsten Schritt der europäischen Integration gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Friedrich Merz, Sie haben Willy Brandt genannt, ich würde sagen Adenauer und Kohl, ja, wir brauchen diese nächste Phase der europäischen Integration im Bereich der Verteidigung. Wir brauchen eine europäische Verteidigungsunion, wo man gemeinsam investiert in neue Technologien, Stichwort Drohnen, wo man gemeinsam auch beschafft, Synergien schafft und eben auch gemeinsam wirklich dann neue Partnerschaften eingeht. Aber ob es bereit ist, diesen Schritt zu gehen, ist ein Riesenschritt. Wir haben ihm die Gelder dazu ermöglicht. Am Geld kann es nicht scheitern.
Über die Gelder reden wir gleich.
Aber es, ja. Ich meine das wirklich ernst. Wir haben ihm die, an dem Geld kann es nicht scheitern. Es ist keine Ausrede mehr. Aber ob er den Willen und den Mut hat, in Europa diesen Schritt zu gehen, ist ein großer Schritt der neuen Integration. Und im Zweifel auch mit ein paar voranzugehen, mit einer Allianz der Freiheit zu sagen, wenn Orban nicht mitmacht, gehe ich mit anderen voran. Ich hoffe es wirklich sehr, dass Friedrich Merz seinen Adenauer-Moment finden wird.
Okay. Glauben Sie daran, Herr Steinberg? Ich meine, es gibt dann immer dieses berühmte Bild vom Weckruf. Und ich habe das Gefühl, wir hatten so viele Weckrufe in letzter Zeit, wir dürften eigentlich vor lauter Weckergeklingel gar nicht mehr in den Schlaf kommen. Aber irgendwie klingelt er immer weiter und passiert ist nichts.
Ja, ja. 2014, erster Weckruf, der wurde nicht gehört. 2022, zweiter Weckruf, die Grünen haben ihn gehört. Die Zeitenwende, ja, die ist so ein bisschen in den Anfängen stecken geblieben. Ne? Meine Freunde im Militär, die reden immer von der Zeitlupenwende. Und ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Und wir bezahlen halt in der Türkei-Politik den Preis für diese Untätigkeit. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass da jetzt ein neuer deutscher Bundeskanzler stark und selbstbewusst auf Präsident Erdogan zugehen kann und sagen kann, wir sind ja gute Freunde, aber so geht das nicht. Aber
und hier ist das Besteck und hier ist der Werkzeugkasten.
Das Problem, das da ist diese massive Abhängigkeit, ganz einfach deshalb, weil wir keine Armee haben, wie sich das gehört. Allein die Tatsache, dass die Türkei nun mal die zweitstärkste Armee innerhalb der NATO hat, müsste uns doch zu denken geben, als einem Land, das zumindest bevölkerungsmäßig ähnlich groß ist und einem Land, das wirtschaftlich sehr viel stärker ist und einem Land, das mittlerweile seit 11 Jahren sehr deutlich von Russland bedroht wird. Zumindest, wenn man die Solidarität mit NATO-Partnern im Baltikum oder in Polen ernst nimmt. Und beim Migrationsthema haben wir eine ähnliche Situation. Und die neue Regierung wird ganz einfach das Problem haben, dass sie bei diesen beiden Themen zunächst einmal die Hausaufgaben machen muss, dass es Jahre dauern wird, bis da überhaupt ein Fortschritt zu sehen ist. So. Und solange haben wir das Russland-Problem sowieso, aber wir haben auch das Türkei-Problem, weil natürlich bei jeder Äußerung mitbedacht werden muss, was denn dieser etwas impulsive Mensch in seinem Sultanspalast in Istanbul so als Reaktion aufweisen könnte. Und das müsste nicht so sein, hätte die Bundesrepublik eine seriöse Verteidigungspolitik geführt.
So, und dann reden wir über unglaublich viel Geld. Da sind wir jetzt bei der deutschen Innenpolitik. Sie sagen, verbrannter Merz hat sich, das ist die Formulierung, die Anton Hofreiter auch hier in der Sendung benutzt hat, an die Macht gelogen. Weil er Dinge tun muss, die er vorher kategorisch ausgeschlossen hat, Herr Brücker. Wo stehen wir denn da gerade aktuell? Also ich habe die 500 Milliarden, habe ich irgendwie für mich versucht jetzt zu verarbeiten emotional. Ich habe die 1% irgendwie klar und ahne, das kann auf 1 Billion oder noch mehr hochgehen. Ist es zutreffend, dass jetzt noch mehr Geld im Raum steht plötzlich?
Ja, die nächsten 500 Milliarden stehen in den Arbeitsgruppenpapieren der 16 Arbeitsgruppen verteilt über alle politischen Felder.
Frau Brandt, auf noch mal 500 Milliarden.
500 Milliarden, das ist ein Verhandler, der das überschlagen hat, mit dem ich heute gesprochen habe, der sagt, wenn du die Finanzbedarf, der immer unter diesen Papieren unten drunter stand, aufsummierst, kommst du noch mal auf 500 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Und wir dürfen ja nicht vergessen, jenseits des Sondervermögens, das zweckgebunden ist, jenseits der 1%-Regel gibt es ja jetzt schon ein Loch im aktuellen Haushalt 2025 von 40 bis 60 Milliarden Euro. Jetzt kommen die Wünsche der ganzen Verhandler obendrauf. Und du hast am Freitag, Samstag kommen ja die Sondierer wieder zusammen, die 19, eben jetzt eine neue Tagesordnung. Und die heißt Kasse, Finanzen. Die wollen sich jetzt am Freitag als allererstes wieder einmal damit auseinandersetzen, wie viel Geld haben wir eigentlich wirklich. Und die Verhandlungen, die da gerade über 10 Tage stattgefunden haben, wieder reindampfen, wie es mir heute einer gesagt hat, kurz stutzen. Und da sieht man eben leider, dass wenig Strategie in dieser werdenden großen Koalition bei den Verhandlungen stattgefunden hat. Kleine Ambitionen in den Papieren, aber große markige Sprüche vorab. Ich bin entsetzt ehrlicherweise über das, was da teilweise steht, weil die strittigen Passagen sind die entscheidenden. Wie so oft sind die strittigen Passagen die entscheidenden und die Schönwetterprosa wurde sehr schnell geeint und nach oben gegeben. Also am Ende fangen die jetzt am Freitag, Samstag nochmal neu an zu verhandeln.
Was sind die strittigen Passagen?
Finanzen, Haushalt, ich kann nur jedem mal empfehlen, dieses Papier sich anzuschauen. Mhm. Das ist alles blau und rot. Schwarz sind die Passagen, die geeint sind.
Migration, blauen, Rente, Steuern?
Bei Steuern, das ist ja diese AG Finanzen, Steuern ist alles blau und rot, also alles nicht geeint. Unternehmenssteuerreform, keine Einigung. Einkommenssteuerreform, keine Einigung. Gewerbesteuer, keine Einigung.
Reichensteuer.
Keine Einigung. Reichensteuer, selbst die Rechtsverschiebung der Einkommenssteuer, die eigentlich alle wollen, weil zu früh der Spitzensteuersatz in Deutschland greift. Selbst darauf haben sie sich nicht geeinigt. Ich weiß nicht, ob das Strategie ist, dass die SPD ihren Wunschzettel der letzten 10 Juso-Parteitage nochmal da reingeschrieben hat. Nein, es wirkt aber wirklich so. Es sind alles die Gassenhauer der SPD. Genauso aber hat die Union ihre Forderung da 1:1 reingeschrieben und beides wird jetzt nach oben gegeben. Und die 19er Runde soll das jetzt wieder lösen. Also was fehlt in dieser Koalition bisher ist eine Mentalitätswende. Sie haben noch gar nicht verstanden, dass sie etwas Großes leisten müssen, wenn sie überhaupt eine Legitimation als Große Koalition bekommen wollen.
Ist das der Grund, warum Frau Brandner sagt, die haben heute schon schlechtere Stimmung als wir in der miesesten Zeit?
Wir hatten am Anfang wenigstens eine Idee für dieses Land. Wir wollten wirklich Modernisierung haben. Wir hatten wirklich gesagt, wir möchten unser Land unabhängiger, moderner gestalten. Ist uns das immer gelungen? Wir haben uns furchtbar zerstritten auf dem Weg. Aber was man
dann
momentan sieht,
und
dann kam der Krieg,
so...
Aber was ich sagen möchte, das Geld ist ja das eine, weil wir es gerade bei Verteidigung hatten. Wenn man einfach nur Geld nimmt und es in die gleichen Strukturen steckt,
das ist das Problem.
Das ist doch echt das Problem.
Das
ist wie bei der Verteidigung, wo wir
nicht
es geschafft haben, die Beschaffung so zu modernisieren, wo wir es nicht geschafft haben, die Beschleunigung wirklich hinzubekommen. Und meine große Sorge ist, jetzt haben die richtig viel Geld, schaffen aber keinerlei Strukturreform, schaffen nicht, dass wir digitaler werden, dass wir schneller werden. Und dann geht dieses Geld einfach nur in irgendwelche Geschenke, die man dann noch irgendwie sich ausgedacht hat. Und dann kommen wir als Land wirklich nicht voran. Und das ist meine große Sorge. Wenn sich die Rente anschauen zum Beispiel, wir wissen alle, dass wir eine Rentenreform brauchen, damit die stabil ist und sicher ist für die nächsten Generationen. Da ist bei denen nichts vorgesehen.
Außer eine Mütterrente.
Ja. Ich gönn's jeder Mutter, Aber eigentlich müsste man die Altersarmut von Frauen bekämpfen, sehr gezielt und nicht mit der Gießkanne 5-6 Milliarden nochmal on top. Was nicht gegenfinanziert ist, es ist keinerlei Finanzierung dahinter. Und das sind solche teuren Dinge, anstatt das, was wir schon haben, zu stabilisieren und zu reformieren. Und das macht mir ehrlich gesagt wirklich Sorgen.
Ich muss insofern sagen, dass ich auch von Frau Brandner als parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium jetzt nicht das Interview gelesen habe, wo sie eine große Rentenreform fordert. Und durchaus auch das eine oder andere bei Herrn Habeck verteilt wurde an Geschenken an die Wirtschaft oder an Unternehmen, die dann das am Ende doch nicht brauchten. Also ich würde mal, ihr hattet schon auch euren Moment.
Zwei Momente für die
Reform bei der Ampel habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Wir haben übrigens bei der Rente eine kapitalgedeckte Komponente gefordert gehabt, was wir fast hinbekommen hätten. Wir hatten bei der Rente mit 63 Änderungen angemeldet.
Den Einstieg in eine Kapitalreform.
Ja, das war ja immerhin.
Immerhin.
Ich möchte nur einen Punkt sagen. Es gab einen Bereich, wo wir das Land beschleunigt haben bei den erneuerbaren Energien. Und alles, was man jetzt sieht, ist genau in dem Bereich, wo Deutschland mal gezeigt hat, wir können auch schneller sein, möchten die sofort wieder die Bremse reinhauen und sagen, wir machen es wieder langsam. Das ist
aber Frau Brandner, es reicht halt nicht nur, ein LNG-Terminal schnell zu machen, wenn eine Autobahn in Hessen Nord 50 Jahre dauert, von der Planung bis zur Vollendung. Dieses Land wird insgesamt dynamischer, effizienter, fitter oder es wird nur in dem Bereich, wo ich als Partei sage, da möchte ich es gerne haben.
Ich sage nur, wir haben einen Bereich ermöglicht. Wir haben übrigens bei den Autobahnen und bei den Brücken auch viel beschleunigt. Ich sage nur, anstatt das jetzt zu nutzen und in andere Gebiete zu übertragen, macht man in den anderen Gebieten nichts. Und dort, wo wir beschleunigt schon haben, haut man wieder die Bremse rein. Und das ist komplett irre. Dann wird es nirgends schneller.
Mich würde ein anderer Punkt interessieren. Vorne, das Handwerkliche. Wie kann es eigentlich sein, Herr Brücker, dass sich da jemand anschickt, jetzt dieses Land zu führen, Friedrich Merz, und führt dann Gespräche mit der SPD und redet mit dem Dritten, von dem man weiß, dass man ihn braucht, sitzt hier heute gar nicht und spricht ihn dann irgendwann auf die Mailbox und sagt, du, wenn ihr irgendwie Klima braucht, sag Bescheid, geben wir auch noch 5 €. Also wie kann denn sowas einfach rein handwerklich passieren?
Ja, wir hatten ja eben schon das Thema Impulsivität und auch Emotionalität. Friedrich Merz ist ein kluger Mann, aber seine emotionale Intelligenz ist, würde ich sagen, ist manchmal ein bisschen überausgeprägt. Er war der Meinung, die Grünen sind doch eigentlich die staatspolitischste Partei, die wir da im Bundestag haben, jenseits von mir selbst, Friedrich Merz, die werden das schon mitmachen. Und diese Nonchalance, mit dem er glaubt, dass Dinge passieren, die doch logisch, die doch sinnvoll sind. Keiner will mit den Linken verhandeln, die Grünen wollten das doch auch immer. Also holen wir die zum Schluss ins Boot. Ich sag's mal ein bisschen hemdsärmelig, war natürlich eine falsche Strategie. Und die SPD wollte es am Anfang auch nicht, muss man fairerweise sagen. Ja. Die SPD hat gesagt, du willst mit uns in eine Regierung gehen, dann klären wir erstmal die Dinge, bevor wir die Grünen holen, bei denen wir ja um die linke Vormachtstellung im linken Lager kämpfen. Die sind ja fast auf Augenhöhe, die beiden Parteien. Muss man auch fairerweise sehen. Aber das war ein strategischer Fehler. Friedrich Merz wusste, er kann es nur im alten Bundestag schaffen. Er kann nicht mit den Linken so ein Manöver machen wie die 1%-Regel für die Verteidigungsausgaben. Aber dann redest du natürlich mit all den demokratischen Kräften, die im alten Bundestag sind. Er hätte auch die FDP sogar noch mit reinnehmen können, sagen, ich rede jetzt mit euch. Ich bin der wahrscheinliche nächste Kanzler. Wir brauchen jetzt hier eine Operation Schuldenplan. Und da rede ich erst mit euch allen, bevor ich dann in Koalitions- oder Sondierungsgespräche gehe. Das sieht er heute auch so, war ein Fehler. Und die Grünen haben sich dann am Ende gut abkaufen lassen.
Wie sehr haben Sie sich da ins Fäustchen gelacht, als Sie gemerkt haben, wie weit die Falle da gerade offen ist und wie sehr sie dann zuschnappt?
Wissen Sie, mir ging es auch gar nicht darum, ob man das jetzt lustig findet oder ins Fäustchen sich lacht oder Schadenfreude. Ich war ja erst mal froh, dass Friedrich Merz erkannt hat, dass es Investitionen in unser Land braucht, in die Schulen, in die Brücken, ja, in die Krankenhäuser und in unsere Verteidigung. Es war ja erstmal gut. Und dann habe ich gesehen, ach du meine Güte, der schmeißt jetzt aber jegliche Haushaltsdisziplin über Bord. Also ich habe mir gedacht, das ist ja irre. Also bis gestern war er komplett dagegen und heute ist er bereit, eigentlich die gesamte Schuldenbremse über Bord zu werfen. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Es braucht eine Kraft in diesem Land, die auch sagt, wenn man Schulden macht, muss damit zusätzlich in die Infrastruktur auch wirklich investiert werden und nicht in irgendwelche Steuererleichterungen, die man gut oder schlecht finden kann. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir das auch erreichen konnten in den Verhandlungen, weil ansonsten wäre das wirklich ungerecht geworden gegenüber den nächsten Generationen. Und ja, wir haben die Leerstelle Klima füllen können.
Hätten Sie das Ding wirklich durchgezogen, wenn er Ihnen die 100 Milliarden nicht gegeben hätte?
Wir hatten ja zum Glück einen eigenen Gesetzentwurf für den Verteidigungsbereich.
Aber hätten Sie durchgezogen?
Ja, also ich kann doch nicht zusehen, wenn jemand 500 Milliarden mit dem Etikett drauf Infrastruktur aufnimmt und dann investiert in Pendlerpauschale, in was auch immer, aber nicht in einen Kilometer mehr sanierte Deutsche Bahn. Das geht doch nicht. Also es kann man wirklich, ich kann doch nicht meiner Tochter sagen, du zahlst mal die Schulden dafür, dass ich heute billiger ins Restaurant gehen kann. Das ist doch grob unfair.
Wir spielen auf die Mehrwertsteuer.
Ja, Mehrwertsteuer. Das wäre dann schuldenfinanziert gewesen. Es hätten unsere Kinder da mal zahlen müssen, dass wir es uns heute leichter machen.
Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Sie haben recht, Frau Brandner, was das Sondervermögen, die Zweckbindung, da habt ihr eine gute und richtige, wichtige, lenkende Arbeit getan. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, durch den erweiterten Sicherheitsbegriff bei der 1%-Regel kann man, würde ich mal sagen, sehr viel neue Schulden in den nächsten Jahren aufnehmen, wenn es sich irgendwie mit dem Bevölkerungsschutz argumentieren lässt. Und da passt auch viel rein.
Können Sie das mal ausführen, Herr Brückhardt? Weil ich habe Sie vorhin zitiert. Sie sagen, die 500 Milliarden geschenkt.
Ja, über 12 Jahre.
Über 12 Jahre ist das tatsächlich nicht so viel. Ist gar nicht so wahnsinnig viel Geld.
Es ist viel Geld, aber es ist jetzt auf... Nein, natürlich ist es viel Geld, aber auf die Jahresscheibe...
Nein, aber es ist auch ein großes Land mit einem großen...
Auf die Jahresscheibe gesehen...
So viel hatten wir Grüne uns nie getraut zu fordern, ne? Also ich möchte das jetzt schon manchmal wieder auch in Relation setzen.
Kommt drauf an, in welchem Zeitraum.
Angesichts der Größe der Aufgabe, das meine ich jetzt nicht. Die 500 Milliarden jetzt über 12 Jahre nochmal.
Ne, und wenn man sich die Investoren anschaut, die internationalen Investoren, die Banken, die sagen, dieses Sondervermögen über 12 Jahre ist nice to have, ist auch richtig und sinnvoll. Die holen jetzt auf, aber der wahre Gamechanger ist die 1%-Regel.
So, können Sie das mal erklären? Kann das führen?
Erstmal ist die 1%-Regel sehr niedrig, weil jetzt geben wir ja schon mehr als 50 Milliarden Euro und damit ungefähr mehr als 1% des BIPs bereits aus für die Verteidigung. Und alles, was künftig über der 1%-Regel für Verteidigung und Sicherheit ausgegeben werden kann, darf außerhalb der Schuldenbremse aufgenommen werden. Das ist natürlich ein Schuldenfreifahrtschein für, und jetzt hätte man natürlich erstmal gedacht für Militär und Militärgüter und Sicherheit, aber durch die Verhandlungen auch mit den Grünen ist es jetzt ein erweiterter Sicherheitsbegriff. Das heißt, da geht der Katastrophenschutz mit rein, da geht der Bevölkerungsschutz mit rein, da geht auch die Logistik für den Militär mit rein. Am Ende könnte man auch argumentieren, die Straße, die nach Estland führt und irgendwie durch Thüringen oder Sachsen geht, muss jetzt auch mitfinanziert werden, weil sie am Ende auch der Sicherheit der Bevölkerung dient. Es ist ja nur eine These, Frau Brandner, Sie können mir widersprechen, aber ich glaube, dass diese Schuldenregel, alles über 1% ist jetzt ausgenommen von dem Sondervermögen, ausgenommen von der Schuldenbremse, wird dazu führen, dass wir massiv neue Kredite aufnehmen und es unter das Etikett Sicherheit packen.
Wir hatten eindeutig,
hatten
von Anfang an gesagt, dass die 1% viel zu niedrig angesetzt sind und unambitioniert sind.
Sie hätten es auf 1,5
gesetzt. Wir hatten gesagt 1,5, weil eigentlich ist ja 1% zu sagen, dass wir weniger in Zukunft aus dem Kernhaushalt für Verteidigung ausgeben wollen als aktuell. Wir geben 1,25 ungefähr aus. Also man sagt eigentlich als deutsche Regierung, wir sind bereit, weniger kontinuierlich auszugeben für die Verteidigung, als wir es heute tun. Und das in der Sicherheitskontext, Herr Steinberg, Sie haben es ja vorhin beschrieben, was wir gesagt haben, geht doch nicht, ist doch irre. Eigentlich muss der Anspruch höher sein. 1,5 muss im Kernhaushalt für die Verteidigung drin sein. Wir hatten sogar mal 2% hier andiskutiert. Aber wir haben gesagt, auf jeden Fall muss es mal höher sein als der Status quo. Wir haben dieses Verhandlungsziel nicht erreichen können in Verhandlungen. Wir haben nicht alles erreichen können. Das war eines unserer wichtigen Verhandlungsziele. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon in Verteidigung und Sicherheit gehen, dann müssen die Nachrichtendienste mit dazu, dann muss Cybersicherheit dazu, weil das heute im hybriden Krieg, ja, Sie haben es ja angesprochen, seit 10 Jahren, Russland, de facto Russland, teilweise auch China, befinden wir uns in hybriden Cyberangriffen. Und wenn man die Verteidigung heute nur über Panzer definiert, die sind wichtig, aber in diesem ganzen Cyber, in diesem hybriden Bereich, dort passiert unglaublich, Drohnen können Sie im Zweifel auch unter klassisch nehmen, aber auf jeden Fall gibt es diese Grauzonen. Und wir haben gesagt, wenn wir das jetzt schon angehen, dann müssen wir einmal uns modern aufstellen und bitte die echten Verteidigungsaufgaben auch mit definieren. Aber ja, die 1,5% hätten wir wirklich auch erreichen wollen. Jetzt kann man uns vorwerfen, wir haben nicht 100% alles erreicht. Ich finde, wir haben schon ganz schön viel erreicht. Welchen
Teilbereich haben Sie sich wirklich verkämpft?
Wir haben sehr hart dafür gekämpft. Also wir haben klar gesagt 1,5%. Unsere Bundesländer haben das übrigens auch gefordert. Wir hatten eine sehr einheitliche Linie über alle grünen Ebenen hinweg, wo wir gesagt haben, wissen Sie, 1% ist so unambitioniert. Wir wollen sich übrigens gegenüber einem auch Donald Trump zeigen und sagen, ich habe nur den Anspruch, kontinuierlich 1% für die Verteidigung auszugeben. So, und das sage ich als Grüne. Ja, deswegen fanden wir es so ernüchternd, dass CDU, CSU und SPD gesagt haben, wir haben gar keinen höheren Anspruch mehr an unser Land. Aber gut, ja, haben wir uns nicht durchsetzen können.
Sie glauben, das kann dazu führen, dass es eine echte Schuldenorgie wird, also fundamentaler, kompletter Paradigmenwechsel.
Der Verteidigungsminister hat jedenfalls jetzt einen sehr guten Job. Und deswegen verstehe ich ja auch, dass Markus Söder frühzeitig ein Auge auf dieses Amt geworfen hat. Er wird es wahrscheinlich nicht bekommen, weil dieser Herr, den Sie da gerade zeigen, so populär ist, dass weder Lars Klingbeil noch Markus Söder ihn aus dem Amt drängen kann. Aber der Verteidigungsminister kann eben jenseits seines eigenen Kernhaushalts, Frau Brandner hat es gerade gesagt, unglaublich viel Geld mobilisieren für seine Zwecke. Und deswegen ist das durchaus ein attraktives Amt. Und die Frage ist eben, ob das Kabinett künftig Gelder dort reinschiebt, die nicht wirklich Kernbereich Sicherheit sind, sondern auch als Sicherheit definiert werden können, wie zum Beispiel Bevölkerungsschutz. Alles, was irgendwie Bunker, Straßen, vielleicht am Ende auch Schulen. Ich weiß nicht, was dazu gehört, um die Bevölkerung zu schützen in einem möglichen Angriffsfall.
Aber ist das nicht der Zeitpunkt, an dem man dann auch an der deutschen Bevölkerung sagen müsste, pass auf, da kommen Zumutungen auf euch
zu. Dann muss man es aber auch so kommunizieren.
Ja, aber das wird ja nicht so kommuniziert.
Genau.
Keiner macht das.
Das macht keiner.
Was kommt denn da tatsächlich auf uns zu?
Ja, dann müssen
ich habe gestern so ein Gefühl dafür bekommen, als ich nach Steuern fragte. Thorsten Frey saß hier und Frau Rehlinger, das sind ja die zwei wichtige Verhandler, glaube ich, ne? SPD und CDU. Und bei Steuern sagte Thorsten Frey etwas nebulös, wir wollen ja Steuern absenken. Wir wollen sie auch Steuern erhöhen, ne? Wir wollen ja absenken. Heißt das für Sie übersetzt, ich bin da immer misstrauisch, weil es sind zwei Top-Juristen, heißt das für Sie übersetzt, dass keine Steuererhöhungen kommen?
Nein, also ich bin viel überraschter von dem Satz von Friedrich Merz, kurz nach der Konstituierung des Bundestags in einem Interview gesagt hat, Steuersenkung seien ja nicht per se ein Instrument, um die nicht per se ein Instrument, um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu erhöhen. Da war ich dann doch überrascht, dass der CDU-Vorsitzende Steuersenkung jetzt ja. nicht, und es ist wirklich, ich muss das mal klar sagen, die deutsche Wirtschaft, egal mit wem man spricht, wir können über Fachkräfte reden, wir können über Abschreibung reden, wir können über Infrastruktur reden, aber selbstverständlich ist die Unternehmenssteuerbelastung in diesem Land im internationalen Vergleich on top. Und das wissen Sie, Frau Brandner, OECD-Statistiken sind da ganz glasklar. Und jetzt anzubieten, 2029 den ersten kleinen Prozentpunkt von 30 auf 29 zu gehen, während das OECD-Level und das Europa-Level 25 ist, ist ein Affront gegenüber dem Wahlgewinner Union. Und Friedrich Merz scheint auch das offenbar mitzumachen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es am Ende eine Gegenfinanzierung doch noch bei der Balkon, bei der Reichensteuer geben könnte, die die Union mitträgt. Also ich wundere mich, wie schnell er dort die Fahnen einrollt beim Thema Steuern.
Aber können Sie mir das mal erklären, ganz grundsätzlich? Also täuscht der Eindruck oder lässt sich, ist Friedrich Merz kein guter Verhandler?
Ja, er hat eben sehr viel am Anfang preisgegeben, indem er gesagt hat, erstens, ich brauche die SPD. Zweitens, wir gehen an die Schuldenbremse und damit auch an die Grundgesetzänderung ran. Und hat damit seinem Verhandlungsgegenüber ja signalisiert, ich bin bereit, über meine eigenen Prinzipien zu gehen oder sie beiseite zu schieben, um in die Regierung zu kommen. Wenn man das einmal weiß, weiß man natürlich auch, wie man mit einem Verhandler umgehen kann. Vielleicht ist er auch noch bereit, das ein oder andere Prinzip aufzuräumen. Und die Frage ist, ob der weiß, eigentlich, ob Friedrich Merz weiß, dass seine Partei ihm dabei folgt. Wenn ich mir den Auftritt von Henrik Wüst in diesen Tagen bei Frau Maischberger anschaue, dann sehe ich da schon, dass ich habe sehr viele SMS aus dem Unionskreis bekommen nach dem Motto, läuft da sich schon einer warm? Da hat er sich, während der eine noch gar nicht Kanzler geworden ist, hat sich der mögliche künftige Nachfolger von Friedrich Merz irgendwann schon mal leicht abwertend, auch sagen wir ja mal ein bisschen distanzierend geäußert zu Friedrich Merz. Der muss seine Truppen beisammen haben, wenn er Kanzler werden will. Fraktionsgruppierungen wie der Parlamentskreis Mittelstand hat 150 Abgeordnete. Es kann auch mal sein, dass die sagen, Friedrich Merz, tut mir leid, was du da mit Lars Klingbeil besprochen hast. Das ist nicht mehr unsere Politik, das ist nicht mehr unsere CDU. Nun ist die Union nicht bekannt für solche revolutionären Aktionen gegenüber dem eigenen möglichen Kanzler. Aber der Unmut gerade in der Partei ist enorm.
Und wird unterschätzt von ihm?
Wird vielleicht unterschätzt, ja. Also was ich höre, aber das ist eben alles natürlich hinter den Kulissen. Keiner traut sich ja offen, den möglichen Kanzler da zu kritisieren. Aber er hat den Verhandlungserfolg für seine Partei, die 28%, das hat er bisher nicht nach Hause gefahren. Das muss man mal deutlich sagen, weil es auch bei der Migrationswende keine, es ist ja nicht so, als würde der 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz da umgesetzt. Das weiß Frau Brandner aus den Gesprächen sicherlich genauso. Da wird jetzt sehr viel wieder reingeholt, was vorher mal klar und hart und rhetorisch scharf formuliert wurde und dann im Schwarz auf Weiß dann nicht mehr alles so das erhält, was mal versprochen wurde.
Aber was heißt das denn dann für die Glaubwürdigkeit von Politik, wenn man das so macht?
Die Kanzlerwahl ist nicht gesichert. Die Kanzlerwahl ist erstmal nicht gesichert für Friedrich Merz. So viele Stimmen über den Durst hat er auch nicht.
Und das sind 12 Stimmen, ne?
Da muss man erstmal schauen, wer auch aus also den eigenen
Union
Bereichen
mitmacht. Die SPD haben 12 Stimmen sozusagen über den Durst. Ich hab diese 8 SPD-Leute im Kopf, die sagten, nee, wählen wir nicht wegen der Geschichte mit der AfD-Abstimmung damals.
Ja.
Bleiben 4.
Naja, man muss mal, das Problem ist ja vor allem, dass die SPD ständig auch noch, dass es Leverage in der Hand hat. Wir müssen ja erstmal die Basis fragen, ob wir überhaupt bereit sind, dir zu folgen. Und Friedrich Merz hat Angst natürlich auch vor dem Veto der SPD und gibt eben jetzt schon so viel Preis, ohne vielleicht zu realisieren, dass am Ende die eigenen Truppen nicht stehen könnte. Ich glaube das trotzdem noch nicht, Herr Lanz, weil einfach in diesen Zeiten, wir sind umzingelt von Autokraten und Krisen im dritten Jahr der Rezession, wir uns keine Neuwahlen leisten können oder eine noch länger im Amt befindliche geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Es gibt keine echte Alternative zu Schwarz-Rot in der demokratischen Mitte. Das werden wahrscheinlich auch die Kritiker von Merz sehen. Aber selbst wenn er dann ins Amt kommt, ist es von Tag 1 an eine fragile Koalition, keine große.
Und man sieht diese 152 Leute, Bundestagsabgeordneten, auf Seiten der AfD. Man hört diese Reden, man hört diesen neuen
ganz
Sound.
Ganz andere Stimmung im Parlament, ganz andere Stimmung.
Nehmen Sie das so wahr?
Gestern, ich fand den Tag Wahnsinn. Also die Lautstärke, die Rhetorik, das Selbstbewusstsein dieser 150 AfD-Abgeordneten, dieser harte Block. Schauen Sie auch mal in die Gesichter der SPD-Abgeordneten, die plötzlich ja nur noch die gleiche Anzahl von Sitzen in der ersten Reihe haben. Das symbolisiert ja immer ein bisschen, wie groß ist diese Fraktion. Und da ist schon was verrutscht. Und die Frage ist, ob Friedrich Merz und Lars Klingbeil wissen, was sie tun müssen, damit dieser Block nicht dann in 4 Jahren bei 300 oder 250 oder 200 steht.
Einmal kurz reinhören und für etwas, was sozusagen ein bisschen symptomatisch war, Brandner in dem Fall, für das, was da gestern passiert ist.
Welche Ehre, hier vor der größten AfD-Fraktion, die die Welt je gesehen hat, reden zu dürfen. Vor der Bundestagswahl stand Deutschland am Abgrund. Inzwischen ist Deutschland 2 Schritte weiter dank Ihres Wirkens in den Kartellparteien. Tricksen, täuschen, lügen, betrügen, alles gegen die Bürger draußen, gegen die Opposition hier in diesem Hause. Sie sind umgekippt in letzter Minute, mal wieder kapituliert vor den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün, haben Sie Ihren Laden eingepackt. Jetzt wird es wieder Ihre Geschäftsordnung. Sie werden die Opposition weiter unterdrücken. Sie werden die Geschäftsordnung gleich mehrheitlich verabschieden und entgegen der Geschäftsordnung dann gleich wieder keinen Bundestagsvizepräsidenten wählen. Unseren exzellenten Kandidaten Gerold Otten, den werden Sie wahrscheinlich wieder aus ideologischen Gründen und einknickend vor der rot-grünen Mischpoke ablehnen. Das ist wirklich widerlich, das ist erbärmlich, was Sie hier abziehen. Das will ich Ihnen sagen.
Ich bitte Sie bei Ihrer Ausdrucksweise, sich etwas zu mäßigen, also der Würde unseres Hauses zu entsprechen.
Wir wollen einen Bundestagsvizepräsidenten, der abwählbar ist. Sie sind die Vergangenheit des alten, ruinierten Deutschlands. Wir sind die Zukunft eines blühenden, blauen Deutschlands. Das schreibe ich Ihnen in Stammbuch. Vielen Dank.
So, rot-grüne Schrumpfgermanen. NS-Terminologie.
Ja. Sie könnten jetzt auch die Farbe aus dem Bild rausnehmen und die Schwarz-Weiß-Bilder zu den 30er Jahren rein tun. Es ist wirklich, die Stimmung war so.
Rot-grüne Spucke. Dann wird man zur Ordnung gerufen und sagt, pass auf, mäßigen Sie sich in der Sprache. Man redet einfach weiter. Man ignoriert das einfach. Es ist völlig egal. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das so erleben?
Ja, ich saß ja auch da vorne. Und das ist, Herr Brücker, Sie haben es gerade beschrieben, dieser riesige Block. Übrigens fast ausschließlich männliche Block. Mhm. Sind ja fast keine Frauen von der AfD im Parlament. Und diese Sprache, diese Verächtlichmachung, diese Verachtung gegenüber alles, was dort ist. Und eine demokratisch gewählte Mehrheit ist kein Kartell. Aber dieses Wort suggeriert ja etwas komplett anderes. Und das ist die Sprache, die man aus anderen Ländern kennt. Ja, Machtkartelle etc. Und das ist das, was sehr besorgniserregend ist. Und ich meine, das, was einen ja auch immer wieder ja daran ärgert oder stört, wenn man sagt, im Wahlkampf muss man auch ehrlich sein. Wir haben Friedrich Merz mehrfach aufgefordert, gesagt, wie finanzierst du dein Programm? Sag uns mal nicht dein Wolkenkuckucksheim, sondern sag mal, wie die Realität ist. Und dann kommt halt die Kehrtwende und er macht das, was er Tage vorher immer noch zurückgewiesen hat. Und das ist ja ähnlich übrigens auch bei anderen Themen, also auch bei Migration, wenn man sagt, wir lösen die Herausforderung bei der Migration, wenn wir jetzt jeden Kilometer am Rhein zwischen Deutschland und Frankreich kontrollieren. Erstens weiß man, dass es nicht kommen wird und zweitens weiß man, dass es nicht hilft. Das ist einfach Quatsch. Und ich glaube, das muss halt endlich aufhören, diese immer irgendwas zu erzählen, von dem man eigentlich selber schon weiß, dass es nicht hilft, dass es keine Probleme löst und man am Ende was anderes macht. Das führt zu diesem großen Unmut, dieser Wut auch auf dann demokratische
Akteure. Ich nehme jetzt noch mal eine andere Frage. Wenn Sie sagen, da ist diese Sprache, dieses Verächtlichmachen, Kartellparteien und so weiter, müsste man da nicht im Gegenzug sagen, wir beweisen Größe, wir zeigen, dass wir Demokraten sind. Wenn ihr, das steht ja auch so in der Satzung, wenn ihr zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag gewählt, konnte man einfach wählen, standen auf dem Wahlzettel, ob es uns gefällt oder nicht. Ihr habt genauso Anspruch auf einen Vizepräsidenten wie alle anderen auch.
Ja, die Fraktion.
Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Ich habe keine abschließende Antwort für mich. Aber ich merke, da macht man wieder das Geschäft, in dem Fall der AfD. Man macht sie zu Märtyrern. Die können dann immer wieder sagen, guck mal, so seid ihr. Ihr stimmt euch ab. Ihr wollt uns ausboten. Ihr wollt uns austricksen. Das ist genau diese Rhetorik, die dann wieder kommt. Und man unterstützt die letzten Endes.
Die AfD-Fraktion hat das Recht, jemanden vorzuschlagen, wie jede andere Fraktion auch. Und jeder Kandidat und jede Kandidatin muss am Ende gewählt werden, muss Menschen in diesem Parlament überzeugen von sich. Und das ist interessant, die Ergebnisse der Vizepräsidenten und der Präsidentin sind ja sehr unterschiedlich. Also Herr Ramelow hat es mit 2 Stimmen über den Durst geschafft, andere hatten über 100 Stimmen mehr. Also es zeigt, dass es dort wirklich eine individuelle Abstimmung gibt über den jeweiligen Kandidat und die jeweilige Kandidatin. Und die AfD-Kandidaten haben es nicht geschafft, Mehrheiten auf sich zu versammeln in diesem Haus. Und es gibt ein Recht, vorgeschlagen zu werden, aber es gibt ein Recht darauf, gewählt zu werden.
Das verstehe ich.
Und wissen Sie, der...
Aber das man ist muss mehr diese, als jetzt einfach nur ein normaler parlamentarischer wissen, Vorgang in dem
weiß,
Fall.
Ich weiß, aber ne? der Vizepräsident ist in dem Moment, in dem er vorne sitzt, auch Präsident und hat zum Beispiel die Macht über die Bundestagspolizei. Und Sie müssen der Person, die Sie dort wählen, so viel zutrauen, dass in einer Situation diese Person die Bundestagspolizei nie gegen Demokraten wird einsetzen lassen. Das ist eine sehr persönliche Frage, die man sich stellt. Traue ich diesem AfDler zu, dass er diese Polizei mit seinem Befehl nie gegen mich einsetzen wird? Das sind die Fragen, die man sich da stellen wird. Und ich finde, die sind sehr berechtigt. Und die muss man sehr sorgfältig abwägen. Und das macht jeder MdB von uns sehr individuell. Und das sind die, ja, Sie haben gerade gesagt, machen Sie es schwarz-weiß. Jeder kennt ja die Geschichte im Deutschen Bundestag. Der Reichstag, Sie müssen mal rausgehen, dann sehen Sie an den Wänden, was die Geschichte dieses Parlamentes ist. Da geht, glaube ich, keiner von uns leichtfertig mit um.
Wir hatten es ja heute sehr viel über die Türkei, deswegen würde ich gerne noch mal ein Beispiel aus der Türkei geben. Also die pro-kurdische Partei wird in der Türkei seit einigen Jahren, deren Anhänger werden verfolgt, etliche Bürgermeister abgesetzt, viele Abgeordnete, Immunität entzogen, sitzen im Gefängnis. Aber bis heute hat die DEM-Partei, wie es inzwischen heißt, einen Sitz als einen Vizepräsidentensitz im türkischen Parlament. Und ich glaube, diese Art, mit der AfD umzugehen, es mag ja, oder anders, es ist ja sinnvoll und gut, Sachen mal auszuprobieren. Aber was wir jetzt gesehen haben, die AfD war bei der Bundestagswahl 21, war sie bei 10% und jetzt hat sie ihre Stimmen verdoppelt. Und ich sehe kein überzeugendes Argument, das lautet, wir machen jetzt einfach mal so weiter wie bisher, dann wird sie beim nächsten Mal sich einfach schon wieder von selbst halbieren. Ne? Ich glaube, das Gegenteil scheint mir wahrscheinlich. Und ohne ein Rezept zu haben, eine endgültige Antwort darauf zu geben, ich glaube, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Aber zum Beispiel auch bei auch etwas sowas Symbolischen, wie das Vizepräsidium des Deutschen Bundestages, glaube ich, ich hätte es für richtiger gefunden, wenn sich eine Mehrheit gefunden hätte, da auch einen Politiker der AfD zu wählen. Und zwar nicht unabhängig davon, von diesen Leuten, wie sie da sitzen und feixen, sondern aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die diese Partei gewählt haben.
Aber es ist eben nicht nur symbolisch. Es tut mir schrecklich leid, das ist aber ja eben keine Symbolik.
Diese Strategie, dass wir reden mit denen nicht, wir sagen nicht guten Tag, wir sagen
grenzen
Tschüss.
Sie aus.
Wir grenzen sie aus und dann... Und bitten den lieben Gott, dass sie kleiner werden. Das hat dazu geführt, dass diese Partei, diese furchtbare Partei, diese rechtsextreme Partei, diese auch im Übrigen auch unpatriotische, es gibt nichts so Unpatriotisches in diesem Land wie die AfD, aber diese Strategie hat dazu geführt, dass die Ergebnisse sich verdoppelt haben.
Michael Brücker schüttelt den Kopf. Ganz kurz, Frau Brandner.
Ich finde die Frage berechtigt, auch dass man darüber diskutiert. Ich komme trotzdem zu einem anderen Schluss. Das Rezept gegen die AfD ist nicht, ihnen Posten, Ämter, vermeintliche demokratische Normalität zu geben, weil entweder ich wähle diesen Menschen oder ich wähle ihn nicht. Das Rezept gegen die AfD ist eine verlässliche, ruhige, klare Politik in der Migrations-, in der inneren Sicherheit, in der Wirtschaftspolitik und eine glaubwürdige Politik. Und das gilt für Grüne genauso wie für Gelbe oder Rote oder Schwarze. Wir machen ausnahmsweise in der demokratischen Mitte mal das, was wir sagen. Vielleicht überschießen wir nicht vorher immer mit unserem rhetorischen, was wir alles in der Lage wären, jetzt zu ändern, wenn wir es am Ende doch wissen, dass wir es in einer Konsensdemokratie nicht leisten können. Beschimpfen aber auch nicht sofort denjenigen, der tatsächlich in der Migrationspolitik mal eine härtere Gangart vorschlägt, als es den Grünen oder den Roten lieb ist als Rechten, um dann die echt Rechten wieder zu stärken. Ich bin in einer inhaltlichen Politik als Rezept gegen die AfD viel mehr, als dass wir ihnen Ämter geben. Da kann dann der Abgeordnete am Ende selber entscheiden, ob er diesen Menschen das zutraut. Und da bin ich wirklich bei Frau Brandner. Ich hätte es als Abgeordneter auch nicht gemacht.
Wie sieht Herr Steinberg das?
Ganz genau so. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wirklich viele Wähler sich davon beeindrucken lassen, wer jetzt Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist oder nicht. Das, was wir gesehen haben, den großen Aufstieg der AfD, der ist ja nun vor allem gebunden an die Migrationspolitik. Wir sehen das im Jahr 2015 bundesweit, hat da die AfD ist tot mit, ich glaube, 3%.
Die waren bei 3%.
Bei 3%, ja. Habe ich die Zahlen richtig im Kopf. Und nach der großen, nach dem großen Kontrollverlust, nach der großen Flüchtlingskrise, die ja von 2014 bis 2016 andauert, da ist sie angewachsen. Und die letzte Regierung hat es ebenfalls nicht geschafft, irgendeine Lösung zu finden. Und deswegen haben wir jetzt diese hohen Zahlen. Da ist natürlich noch ein Identitätsfaktor mit drin. Ich glaube auch nicht daran, dass die AfD noch mal auf 3% geschrumpft werden kann. Wir müssen damit leben, dass sie insbesondere in Ostdeutschland eine Volkspartei ist. Aber mit einer ganz vernünftigen, klaren Migrationspolitik, mit dem geeigneten Personal für diese Migrationspolitik, mit einer Verteidigungspolitik, die eine klare Linie vorgibt, glaube ich, ist das nicht so dramatisch, wie es jetzt scheint.
Wir hatten neulich einer gesagt, wir bräuchten eine Migrationspolitik, die inhaltlich so hart und klar ist, wie es Friedrich Merz immer aufschreibt, aber kommunikativ und vom Typus her wie bei Robert Habeck. Können wir so eine Mischung vielleicht finden? Vielleicht klappt es dann.
Das wäre sozusagen der Appell für das nächste Mal Schwarz-Grün, wenn ich das richtig verstehe. Apropos Glaubwürdigkeit und Personal. Handelnde Personen, wie sehr werden Sie Annalena Baerbock vermissen, Frau Brandner? Wenn sie demnächst nach New York geht?
Oh, Frau Baerbock hat für unser Land einen sehr guten Job gemacht. Und ich bin sicher, dass sie auch in Zukunft im Auftrag ja auch Deutschlands einen sehr guten Job bei den Vereinten Nationen machen wird.
Und jetzt die undiplomatische, normale Antwort. Wie sehr werden Sie sie vermissen?
Ich werde persönlich. Auch persönlich werde ich sie vermissen. Aber sie wird ja nicht weg sein, sondern sie wird in New York sein. Und sie wird dort in diesen schwierigen Zeiten, in diesem Ort des Multilateralismus, gute Dienste leisten.
Okay, und ganz grundsätzlich, wie finden Sie diesen Vorgang?
Ich bin,
dass da jemand ist, der jetzt demnächst nicht mehr als Außenministerin tätig sein wird, der dann versucht, an den Fraktionsvorsitz zu kommen, dann wird das sozusagen über Medien irgendwie kommuniziert. Frau Haselmann sagt, nö, das möchte ich irgendwie nicht über Medien so erfahren, das geht so eigentlich nicht. Und dann versucht Frau Baerbock Landesverbände zu organisieren, stellt fest, ach so viel Unterstützung gibt's da eigentlich gar nicht. Dann schreibt man einen Brief und sagt, zieh mich jetzt zurück, weil ich möchte jetzt mehr Zeit für die Familie haben. Und wenig später botet man dann eine Diplomatin aus, von der über alle Parteigrenzen hinweg, Helga Schmidt, sagen, das ist die Frau, die das Geschäft so beherrscht wie kaum eine andere. 4 Jahre für die OSZE, glaube ich, auch verantwortlich gewesen. Schon eine Wohnung gesucht und mutmaßlich auch gefunden in New York. War vorgesehen für dieses Amt, fest verabredet. Und dann kommt plötzlich eine andere Frau, die sich die feministische Außenpolitik auf ihre Fahnen geschrieben hat und sagt, mache ich jetzt, du bist raus. Wie finden Sie so einen Vorgang?
Schauen Sie, wir haben in den Vereinten Nationen eine gerade sehr herausfordernde, schwierige Situation. Putin, Trump, Xi Jinping, wir haben ja über diese herausfordernde Situation gesprochen. Und für Annalena Baerbock hat sich nicht nur in ihrer Zeit als Außenministerin, aber auch gerade in dieser Zeit sehr stark für die Vereinten Nationen eingesetzt. Und es ist überhaupt nicht unüblich, dass ehemalige Außenminister, Außenministerinnen auch Präsidentin oder Präsident der Generalversammlung werden. Und sie hat auch in diesen Jahren ein Netzwerk aufgebaut, wirklich auch gerade in den globalen Süden, wirklich mit vielen Ländern Partnerschaften aufgebaut. Und politisch wird es sehr wichtig, diese Vereinten Nationen durch dieses nächste Jahr zu steuern.
Michael Burger schüttelt den Kopf, dass sie das macht. Gibt es auch Länder, würden Sie sagen, die sie reihenweise beleidigt hat? Und ist das ein Problem, wenn man vor den Vereinten Nationen steht und beispielsweise einen Diktator genannt hat und auch anderen ständig sozusagen mit der moralischen Keule kommt und erklärt, wie sie gefälligst zu sein haben?
Sie hat die Werte der Vereinten Nationen, der Menschenrechtsdeklaration vertreten und hat auch natürlich da eine Klarheit gehabt und gleichzeitig sehr, sehr viele neue Wiederpartnerschaften, gerade auch in Länder, die vorher vielleicht nicht so auf der Karte deutscher Außenpolitik standen, nicht nur bereist, sondern Partnerschaften aufgebaut, hat es geschafft, bei den Ukraine-Resolutionen im Rahmen der Vereinten Nationen immer beizutragen, dass wir diese Mehrheiten hatten. Das war ein starkes Stück und ich bin froh darüber, dass sie gesagt hat, ich gebe jetzt hier das Gesicht Deutschlands in den Vereinten Nationen.
Herr Brücker, was ist denn da wirklich im Hintergrund gelaufen?
Ich finde es schade, Frau Brandner, Sie hätten jetzt gerade die Chance gehabt, das Thema Glaubwürdigkeit auch in eigener Sache mal anders zu konnotieren. Weil das, was Sie gesagt haben, habe ich wörtlich jetzt von Frau Baerbock gehört. Das scheint auch ein Muster zu sein, dass jetzt auf die wenigen Außenminister verwiesen wird, die das auch mal waren. Ich kann Ihnen auch viele andere nennen, die nicht vorher Außenminister waren. Mal abgesehen davon, dass Helga Schmid bei der OSZE eine Art Außenminister Ranking hatte. Das waren immerhin 56 Länder, die sie damals gewählt hat. Sie hat sich gegen einen ehemaligen Außenminister in einer Kandidatur durchgesetzt. Also das ist schon ein Vorgang, den man wirklich nicht anders als anmaßend und übergriffig bezeichnen kann, was Frau Baerbock da gemacht hat. Sie hat diese Frau selbst vorgeschlagen, sie hat sie Journalisten vorgestellt,
sie hat sie
in der UN vorgestellt. Sie sucht seit einem Jahr nicht nur eine Wohnung, sondern sie bereitet ihre Kampagne vor und sie wird in letzter Minute ausgebotet, weil Annalena Baerbock was festgestellt hat, dass sie immer schon mal nach New York wollte, dass sie keine Chancen bei der Fraktionsspitze hatte oder dass sie einfach gerne noch ein bisschen länger Außenministerin sein möchte und diesen sehr repräsentativen Job gerne für sich hätte. Und es ist anmaßend zu sagen, nur ich als ehemalige Außenministerin bringe dieses diplomatische Schwergewicht zur UN nach New York. Da gibt es durchaus Zweifel. Und das ist für mich auch ein Teil von Hybris, den man dann leider auch mal aus der Grünen Partei so benennen könnte. Es waren nämlich auch nicht nur Männer in der ganzen Sicherheitsszene, die das unmöglich fanden, sondern auch Frauen wie Claudia Major. Also das hat keiner wirklich verstanden. Diesen Move könnte man dann auch mal ehrlicherweise so benennen.
Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Ich finde es wirklich richtig, dass wir dort auch eine starke Person jetzt haben, die Deutschland dort repräsentieren wird. Und dieses Jahr wird ja nicht leicht in den Vereinten Nationen. Und da wird sie ihr politisches Geschick und ihre politische auch Netzwerke und ihre politische Kraft einbringen.
Ich dachte ja, das läuft bei Politikerinnen anders. Frau Baerbock ist doch diejenige, die gerne irgendwie Politikern, männlichen Kollegen vorhält, wie machtversessen sie sind, wie sehr sie an ihren Stühlen, an ihren Ämtern kleben und sagt, wir Politikerinnen, wir machen das eigentlich anders.
Also über Frauenrechte braucht man, glaube ich, den Grünen nicht zu erzählen. Wir haben ja gerade über den Bundestag gesprochen.
Das ist ein ganz brutaler, harter Machtkampf, den man da besichtigen konnte.
Über 61% Abgeordnete bei uns in der Fraktion. Im Bundestag sind wir jetzt unter ein Drittel weibliche Abgeordnete gerutscht. Also wir sind wirklich die Partei, die überall dafür sorgt, dass Frauen auch mit da vorne sitzen können.
Und dann spielt man das so? Auf dem Rücken einer Frau? Wenn man sagt, mein Thema ist feministische Außenpolitik?
Ich bleibe dabei, das ist richtig und auch von Frau Baerbock ja auch so intendiert ist, dass sie dort die starke Stimme sein wird, die dazu beitragen wird, dass die Vereinten Nationen in einer höchst komplexen und schwierigen Zeit, in diesem Jahr, was da vor uns liegt, mit Trump, Putin, die anderen, die wir auf der Seite alle haben.
Frau Schmid weiß das alles bestens.
Aber es geht ja da um hochpolitische Dossiers, die jetzt auch sind. Und deswegen ist es auch gut, schon mit einer Politikerin
dazu. Frau Schmid macht das seit Jahren, möchte sagen seit Jahrzehnten, die kann das.
Ich möchte gar nicht sagen, dass Frau Schmid das auch nicht kann.
War diese Geschichte Teil des Deals, den Sie mit Merz gemacht haben?
Nein, aber natürlich wurde mit den zukünftig Regierenden auch darüber gesprochen.
Also doch, also Merz hat das für gut befunden.
Die Details, da war ich nicht involviert, aber es war nicht Teil dieses Deals.
Sie sind die Parteichefin.
Ja, das ist aber nicht das, was wir dort besprochen haben. Es war nicht Teil dieses Deals, aber natürlich, und das ist übrigens normal, dass man solche Personalfragen auch mit den zukünftig Regierenden abspricht. Es wäre unverschämt, wenn man es nicht getan hätte.
Lassen wir mal so stehen. Danke ganz herzlich. Eine sehr nachdenkliche Sendung. Herzlichen Dank Ihnen allen für den Besuch. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.